Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Donnerstag, der 13. Oktober 2022. Und es sind wirklich dramatische Nachrichten, mit denen ich euch heute Morgen gleich konfrontieren muss. Dieter Bohlen, ja, das ist der Mann, der, die Älteren werden sich erinnern, bei Deutschland sucht den Superstar selber der größte Megastar war, mindestens für sich selbst, dann irgendwann suspendiert wurde und dann von den RTL zurückgeholt wurde, weil man dort sagte, nee, das Ganze mit dem Superstar, das funktioniert nur mit dem Dieter Bohlen. Und jetzt ist er wieder da. Und jetzt, da ihn RTL wieder geheiligt hat, sitzt er auch auf anderen Bühnen und äußert sich zu Themen, zu denen er sich besser nicht äußern sollte. Und jetzt ist ein Video viral gegangen von ihm, wo er bei einer Entrepreneur-Universität stand da im Hintergrund. I don't know what the shit is, aber da stand Universität. Also Universität wahrscheinlich in Anführungszeichen. Hier bei uns, also nicht bei denen, die halten sich ja für eine. Auf jeden Fall sagte Dieter Bohlen da,
ja, Sanktionen gegen Russland sind schuld, dass wir frieren müssen im Winter. Und wir sollten mit Putin verhandeln, schon längst verhandeln. Und die grüne Führungsriege hat keinen Abschluss.
Ja, hat er gesagt, die grüne Führungsriege habe keinen Abschluss und das mache ihm einen sauren Magen. Ne? Da erinnere ich mich persönlich an Saumagen. Ja, ihr erinnert euch alle an Willy Brandt. Schöne Parodie von mir, ne? Saumagen, Willy Brandt. Klar. So, jetzt pass auf. Ist ein kleiner Gag, um zu sehen, ob Dieter Bohlen ihn versteht. Pass auf, jetzt sagt also Dieter Bohlen, die Sanktionen in Russland sind schuld, dass wir alle frieren müssen. Wir sollten verhandeln und vor allem die grüne Führungsriege hat keinen Abschluss. Und da sage ich natürlich, also wenn ich diesen Quatsch höre, dann sage ich, Dieter Bohlen hat wohl einen Abschluss. Und zwar am Sarah-Wagenknecht-Institut für angewandte Schwurbelogie und neue und neueste Geschichtsklitterung. Ja, was ist da los? Dieter Bohlen. Ganz ehrlich, ich meine, bei DSDS ist man es gewohnt, dass man mit Spinnern zu tun hat, die man irgendwann eliminieren muss. Erst musste Xavier Naidoo raus, dann musste der Wendler raus. Und das waren Leute, die, naja, schon schwer einer Klatsche hatten. Wendler unter anderem wegen Corona und jetzt kommt Bohlen wegen Putin. Und wir alle wissen ja, dass viele frühere Corona-Leugner heute ins Lager der Kriegsleugner übergegangen sind und behaupten,
ja, Putin, ja, ist alles nicht so schlimm und so, ja, der Westen ist schuld, dass der Putin das überhaupt...
Nee, so weit wollen wir nicht gehen. Diese gedanklichen Zusammenhänge kriegt Dieter Bohlen nicht auf die Reihe. Und damit zum zweiten tragischen Mann dieses Tages, Alfons Schubeck. Alfons Schubeck, der große Koch, steht vor Gericht und hat ein Teilgeständnis gestern abgelegt. 2 Millionen Euro an Steuern hat er hinterzogen offensichtlich. Eieieiei, der Uli Hoeneß unter den Köchen. Und ich verstehe es nicht. Was sagt eigentlich Johann Lafer dazu?
Ja gut, jetzt kommt vor, das musst du schon mal verstehen. Weißt du, da bist du Koch, da musst du probieren. Da sagst du natürlich, klar, ich nehme was aus der Kasse, weil die Kasse, die ist immer eng und so, da hat man nicht so viel Geld. Und da weißt du, du musst das Geld probieren, bevor du es den anderen gibst. Und dann schmeckst du es ab, dann schmeckst du, oh, das ist gut, das esse ich lieber selber, das Geld, das behalte ich bei mir, bevor ich das bei anderen mache. Steuerhinterziehung, das passiert bei Köchen, das kommt ganz alleine vor. Da kann man oft überhaupt nichts machen, das ist keine Absicht, das passiert.
So in etwa wird er das Ganze wahrscheinlich verteidigen. Alfons Schubeck, ach, vor Gericht, mein großes Idol. Das war gelogen, habt ihr gleich gehört, ne? Er kann gar nicht mein Idol sein, weil ich gar nicht kochen kann. Und damit zu den eminent wichtigen politischen Themen dieses Tages. Heute ist der Tag der Katastrophenvorbeugung, the International Day for Disaster Risk Reduction. Wie man im britischen Königshaus sagen würde. Na, ne? Mögt ihr auch meinen britischen Akzent, so wie ich? Egal, sorry, das war der Dieter Bohlen in mir, der sich bedingungslos liebt. Diesen Tag der internationalen Katastrophenvorbeugung haben die Vereinten Nationen 2009 eingeführt, damit die Weltgemeinschaft mal was macht, was sie selten bis gar nicht auf die Reihe kriegt, nämlich Prävention, also die Vorbeugung von Katastrophen und Krisen. 13 Jahre nach Einführung dieses Tages kann man dann schon mal fragen, hat's denn was gebracht? Hier die Antwort von UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
Our world is in big trouble.
Unsere Welt steckt tief in Schwierigkeiten. Die Gräben werden tiefer, die Ungleichheit wird größer, die Herausforderungen wachsen.
And challenges are spreading farther.
Big trouble, man könnte auch sagen big disaster. Die Zahl der wetterbedingten Katastrophen steigt und steigt. Waren es im Jahr 2015 noch etwa 400 katastrophale Überschwemmungen, Hitzewellen oder Dürreereignisse weltweit, so rechnen die Vereinten Nationen 2022 schon mit knapp 500 solcher globaler Desaster. Der Internationale Tag der Katastrophenvorbeugung soll deshalb den Regierungen weltweit unter die Nase reiben, wie wichtig Prävention und Frühwarnsysteme sind. Tja, und wenn die Regierung in Rheinland-Pfalz diesen Tag der Katastrophenvorbeugung in den vergangenen Jahren ein bisschen ernster genommen hätte, dann hätte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz, wenn ihr den zum ersten Mal hört, das verbindet uns, ich auch, dann hätte auf jeden Fall Roger Lewenz, der rheinland-pfälzische Innenminister, gestern nicht das hier sagen müssen.
Im Zuge der Bewältigung sind sicherlich an vielen Stellen Fehler gemacht worden. Auch in meinem Verantwortungsbereich Fehler, aber keine Vertuschung. Heute übernehme ich für meinen Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung.
Also ich sag's mal so, normalerweise, wenn ein Politiker von politischer Verantwortung spricht, dann ist das für uns Laien ein Frühwarnsystem für den Rücktritt dieses Politikers. Im besten Fall tut er das dann auch. Im schlechteren läuft's wie bei Herrn Lewenz. Es gibt erstmal noch zwischendurch viele Ausreden, zum Beispiel warum der Rücktritt auf gar keinen Fall in Frage kommt und auch überhaupt unangemessen ist, also noch unangemessener als andere sowieso und dass einen keine Schuld trifft, dass man die Verantwortung übernimmt, aber jetzt nach vorne schaut und natürlich brav weiter regieren will. Ja, und um sich dann am Ende doch aus dem Amt tragen zu lassen. Ja, so kann man sagen. Würdeloser, als wenn man direkt gegangen wäre. Warum ist Roger Lewenz zurückgetreten? Weil er und sein Ministerium in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli des vergangenen Jahres nicht schnell genug auf die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal reagiert haben. Neues Videomaterial belastet den Innenminister wegen Untätigkeit.
Die Videos zeigen Menschen in größter Hochwassergefahr, in Not und Angst. Es ist bis heute kaum zu glauben, dass diese schlimmen Bilder immer noch nicht die schlimmsten waren und wir ab dem Morgen und seit dem 15. Juli 2021 das Unvorstellbare im eigenen Land sehen und begreifen mussten.
Wir erinnern uns, die sonst so beschauliche Ahr ist durch heftige Regenfälle zu einem reißenden Fluss geworden und hat Ortschaften verwüstet. Über 130 Menschen fanden damals den Tod. Ungefähr genauso viele Politiker haben seither politische Verantwortung für ihr Handeln oder besser gesagt für ihr Nichthandeln übernommen. Einige sind weg, andere noch da und viele andere wird es vielleicht noch kosten. Gefühlt zumindest. Und wir bleiben bei Katastrophen. Die Weltmeteorologieorganisation WMO warnt davor, dass die Klimakrise die Energieversorgung gefährde. Berichtet mindestens ARD-Kollegin Katrin Hondl.
Die Stromerzeugung aus sauberen Energiequellen muss sich in den kommenden 8 Jahren verdoppeln, fordert die WMO. Anders könne die Erderhitzung nicht begrenzt werden. Wenn diese radikale Umstellung auf Wind, Wasser und Sonnenenergie nicht gelinge, heißt es in dem neuen Bericht, dann gefährde der Klimawandel sogar die Versorgung mit erneuerbaren Energien. Immer extremere Hitzewellen und Dürreperioden lassen die Pegel in Stauseen sinken, die für Wasserkraft gebraucht werden. Und auch für Atom- und Wärmekraftwerke wird das nötige Kühlwasser knapp. Schon jetzt, so rechnet die WMO vor, stehen 15% der Atomkraftwerke weltweit in Regionen, die immer trockener werden.
Es ist aber auch ein Teufelskreis. Unser Energiesystem heizt den Klimawandel an. Der Klimawandel wiederum macht unser Energiesystem kaputt. Und wenn wir nicht schnell genug umschalten, dann können sogar die erneuerbaren Energien die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen. Was macht eigentlich die Bundesregierung in Sachen Energieversorgung? Das ist doch die große Frage. Dazu Olaf, the one and only Bazooka, Scholz heißt er, nicht Schulz, Schulz war der andere.
Und nicht zuletzt, auch das gehört dazu, haben wir dafür gesorgt und werden dafür sorgen, dass die süddeutschen Atomkraftwerke weiterlaufen können.
Vielleicht einfach die AKWs länger laufen lassen. Ja, klar. Aber bringt das mehr Sicherheit? Naja, so einfach ist es dann auch wieder nicht.
Und wenn die FDP diese Einigung jetzt aufkündigt, dann ist das ein Problem. Das heißt, dass die FDP dann die Verantwortung dafür übernehmen muss, wenn diese Atomkraftwerke im Winter nicht zur Verfügung stehen.
Das sagt die Co-Vorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge. Und es ist ja klar, dass die FDP das genaue Gegenteil behauptet. Nämlich darüber, wer schuld ist. Was denn nun? Laufen die AKW weiter oder laufen sie nicht weiter? Ich meine, ganz ehrlich, wenn das ganze Gezerre so weitergeht, dann entscheidet die Bundesregierung im nächsten Hochsommer über den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Ja, und dann ist wegen Dürre und Trockenheit eh nicht mehr genug Kühlwasser übrig. So kann man Probleme natürlich auch lösen. Wie nannte das Willy Brandt?
Aussitzen, aussitzen, aussitzen.
Ja, Dieter, wenn du es wieder nicht erkannt hast, das war wieder meine Willy-Brandt-Parodie, eindeutig. Katastrophenvorbeugung à la Ampel. Also, jetzt hat nichts mit dir zu tun, Dieter. Hat jetzt hier mit dem Thema zu tun. Ja, also man muss sagen, bei der Ampel sind wahrlich Master of Disaster am Werk. Und zwar volle Kanne. Aber wir wollen hier nicht nur schwarz malen am Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung. Nein, wir sind ja ein positiver Morgen-Podcast mit positiven Emotionen und schönen Gedanken für euch. Da zeigen wir, dass es ja doch auch funktionierende Katastrophenvorbeugung gibt. Beispiel Flutkatastrophe im Ahrtal. Die war nämlich auch deshalb so schlimm, weil der Fluss eingeengt worden ist und in seinem Flussbett viele Hindernisse rumlagen. An der Uni Trier forscht die Wissenschaftlerin Katharina Haupenthal an einem Roboter, der solche Hindernisse im Vorfeld identifizieren soll.
Die Idee ist die, dass er durch die Straßen tatsächlich fahren kann und beispielsweise Unebenheiten in Bürgersteigen, in Straßen, in anderen kleinen baulichen Bedingungen erkennen kann. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch schon sehen, wo gibt es Probleme, wo wird das Wasser vielleicht abgeleitet, eben zum Beispiel in den Keller eines Hauses und wo müsste dann gegebenenfalls da auch durch die Gemeinde natürlich was abgeändert werden.
Ihr spürt es, liebe Leute, wach und wichtig, eure erste Anlaufstelle, wenn es um konstruktiven Journalismus geht und um Katastrophenprävention.
Wach und wichtig, die Tagesvorschau.
Auch hier bleiben wir im Zeichen der Katastrophen und der Vorbeugung. Die Welthungerhilfe wird heute in Berlin den Welthungerindex 2022 vorstellen. Und es ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Hungernden steigt. Der Krieg in der Ukraine hat die Energie- und Lebensmittelpreise weltweit in die Höhe getrieben. Dazu kommen die Dürren am Horn von Afrika auf Madagaskar oder die Flutkatastrophe in Pakistan. Mehr als 800 Millionen Menschen leiden aktuell unter Hunger. Dass die Katastrophenvorbeugung in diesem Bereich scheitert, zeigt sich auch an einer anderen Zahl. Die Welthungerhilfe wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Ebenfalls in Berlin stellt die R&V-Versicherung die Langzeitstudie Die Ängste der Deutschen 2022 vor. Seit über 30 Jahren werden die Deutschen zu ihren Sorgen und Nöten befragt. Letztes Jahr hatten sie am meisten Angst vor Steuererhöhungen und steigenden Lebenshaltungskosten. Guck, und beides ist eingetroffen. Ja gut, die Steuererhöhungen noch nicht. Dafür haben wir die FDP in der Bundesregierung, um da das Schlimmste zu verhindern. Beim Rest ist, glaube ich, das Kind schon in den Brunnen gefallen. Mal sehen, was dieses Jahr die German Angst erweckt. Aber Obacht, wenn Versicherungsvertreter Umfragen zu Ängsten machen, sollte man vielleicht mal hellhörig werden. Wahrscheinlich haben die Vertreter den Deutschen gleich noch das Vollkasko-Komplett-Versicherungspaket aufgeschwatzt oder den Umzug in Steueroasen empfohlen. Möglich ist es. Oder vielleicht den Umzug nach Italien. Da kommt das neue Parlament zur konstituierenden Sitzung heute zusammen. Ein Parlament, das so weit rechts ist, dass man nicht weiß, ob auf der rechten Seite überhaupt noch genug Platz für alle rechten Abgeordneten ist. Bei der Wahl hatten die Fratelli d'Italia haushoch vor den Sozialdemokraten gewonnen. Die Wahlsiegerin Giorgia Meloni will zusammen mit Silvio Berlusconi und Matteo Salvini eine Regierung bilden. Heute wird sie damit offiziell vom Staatspräsidenten beauftragt. Der Spuk dürfte allerdings nicht lange währen. Die Halbwertszeit italienischer Regierungen liegt im Durchschnitt bei einem Jahr. Insofern Gemach, Gemach und nicht zu viel Aufregung, auch wenn's zynisch klingt.
Die Zahl des Morgens.
Das ist heute die 205. 205 Kilogramm CO2 erzeugt die deutsche Wirtschaft pro 1.000 Euro Wertschöpfung. Die Zahlen kommen vom Statistischen Bundesamt. Wer Produkte herstellt und sie verkauft, kommt in unserem aktuellen Wirtschaftssystem nicht umhin, Treibhausgase zu verbrennen. Aber die Höhe der Treibhausgase sinkt seit Jahren beständig. Waren es 2010 noch 304 Kilogramm CO2 pro 1.000 Euro Wertschöpfung, so sind es heute eben nur noch 205 Kilogramm. Und die Wirtschaft ist trotzdem gewachsen. Wir können also gleichzeitig mehr Produkte herstellen und weniger Klimaschäden erzeugen. Verdammt nochmal, sind wir konstruktiv unterwegs. Aber das hier mit den Zahlen, mit den so und so viel Kilogramm CO2 pro 1.000 Euro Wertschöpfung, ich muss sagen, mein Redakteur ist so schlau, der hat mir das ja alles reingeschrieben und hat auch daneben geschrieben, dass es stimmt, so wie es hier steht. Ich muss das erst nochmal recherchieren. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, was ich da gerade gesagt habe. Ich gebe zu, ich habe nicht verstanden, worüber ich rede. Ist jetzt ein Kompetenznachteil für mich, aber so ist es manchmal. Aber wisst ihr was? Ich stehe dazu. Aber ich recherchiere das. Bis morgen weiß ich Bescheid und dann gibt es hier einen Lehrvortrag zum Thema. So, und jetzt zu etwas völlig anderem.
Wach und wichtig. Das Interview.
Es ist eine Zeitenwende. So hat es unser Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt. Und es ist mittlerweile fast schon ein zu Tode zitiertes Bonmot von ihm. Vielleicht auch deshalb, weil es nicht so viele andere gibt. Seit mehr als einem halben Jahr, und das war der traurige Anlass dieses Worts, herrscht Angriffskrieg in Europa. Russland gegen die Ukraine. Der Überfall Russlands hat viele im Westen überrascht. Die Reaktion der Ukraine wiederum auch. Nicht nur haben die Ukrainerinnen und Ukrainer viele Angriffe erfolgreich abgewehrt. Seit einigen Wochen erobern sie Kilometer um Kilometer, Stadt um Stadt zurück. Wie geht's weiter in diesem Krieg? Wie könnte ein mögliches Ende aussehen? Über diese Fragen spreche ich heute mit einer ausgewiesenen Expertin, Gwendolin Sasse. Sie ist Leiterin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien und Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und nicht genug, dem noch mehr, heute erscheint ihr neues Buch, das aktueller kaum sein könnte. Der Krieg in der Ukraine. Hintergründe, Ereignisse, Folgen. Zeit, mit ihr darüber zu sprechen, und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Guten Morgen, Frau Sasse.
Guten Morgen.
Lassen Sie uns mal hinten anfangen. Obwohl der Krieg in der Ukraine alles andere als vorbei ist, schreiben Sie ein Buch, in dem Sie über die Folgen sprechen. Welche Folgen sind denn schon so klar, dass sie sich auch vor dem Ende des Krieges schon abzeichnen und Sie damit befugt sind, schon jetzt ein Buch drüber zu schreiben?
Ja, die Folgen kommen natürlich nur ganz am Ende des Buches vor. Es geht mir eigentlich darum, auch die Vorgeschichte dieses Krieges noch einmal nachzuerzählen und auf bestimmte Aspekte hinzuweisen. Vor allem auch, dass der Krieg eben seit 2014 läuft, seit der Annexion der Krim und nicht erst seit im Februar diesen Jahres. Aber was die Konsequenzen, die Folgen angeht, so merken wir heute schon, dass wir an einer Zäsur stehen. Und zum einen hat das mit einem Perspektivwechsel auf die Region Osteuropa zu tun. Wir sehen viel differenzierter die Ukraine, aber auch andere Länder in der Region. Wir sehen natürlich, wir erahnen, wie der Krieg die Ukraine verändert. Wir sehen ja jeden Tag die Bilder. Wir können uns noch gar nicht genau ausmalen, wie die Ukraine am Ende dieses Krieges wirklich aussehen wird. Aber es wird weitreichende Veränderungen geben. Auch die Bedeutung der Ukraine für Europa und auch global ist uns viel klarer geworden. Russland verändert sich vor unseren Augen. Auch hier ist der Ausgang offen. Es sind verschiedene Entwicklungen möglich. Eine weitere Autokratisierung, aber auch ein politischer Wandel scheint nicht völlig unrealistisch in unserer Vorstellung über einen längeren Zeithorizont hinaus. Und das ist mir ganz wichtig, ich glaube, wir sehen regionale und globale Verflechtungen, sowohl was Sicherheit angeht, aber eben auch bei Dingen wie Nahrungsmittelketten, bei Hinterlassenschaften von verschiedenen historischen Erfahrungen, auch mit Imperialismus. Wir sehen nämlich, dass Russland nicht so international isoliert ist, wie wir das im Westen häufig glauben mögen. Wir sehen, dass Russlands Botschaft in Regionen wie Lateinamerika hinein, wie Afrika, wie Asien, durchaus anders verfängt als im Westen. Und damit wird man auch regionale Ordnungen und auch die globale Ordnung neu denken müssen.
Wir sind mittlerweile in einer ganz anderen Lage als noch vor ein paar Monaten. Die Ukraine erobert ihr Territorium zurück. Die symbolträchtige Brücke zur Krim wurde gesprengt. Russland will mit einer Teilmobilmachung bis zu 300.000 zusätzliche Reservisten ins Gefecht bringen. Was erwarten Sie? Wie entwickelt sich der Krieg in den kommenden Wochen vor dem richtigen Wintereinbruch jetzt?
Wir sehen momentan, dass Putin, dass Russland unter Druck ist, aber nicht ohne weitere Optionen zu eskalieren. Und das haben wir gerade in den letzten Tagen wieder gesehen. Wir denken bei Eskalationen häufig zu schnell über das extremste Szenario und den möglichen Einsatz taktischer Nuklearwaffen. Aber wir sehen, dass Russland, während es an der wirklichen Front im Südosten der Ukraine für Russland momentan nicht gut vorangeht, dass durchaus andere Optionen bleiben, um zu eskalieren. Und jetzt sehen wir wieder, wie in den ersten Tagen dieser Invasion seit Februar Luftangriffe auf viele Städte in der gesamten Ukraine. Und das ist wirklich eine neue Eskalationsstufe.
Lassen Sie uns den bisherigen Verlauf des Kriegs noch ein bisschen genauer analysieren. Was macht die ukrainische Armee anders und besser als die russische, die ihr ja zahlenmäßig deutlich überlegen war? Das überrascht ja auch so viele, dass die Ukraine jetzt doch so abwehrbereit ist.
Ja, das hat zum einen natürlich sehr viel mit westlicher militärischer Unterstützung zu tun, aber eben auch nicht nur. Und was auf jeden Fall der ukrainischen Kriegsführung hilft, ist eine andere hierarchische Struktur innerhalb der Armee. Sie sind sehr viel flexibler. Die russische Armee ist in alten Befehlshierarchien eigentlich denen verhaftet und schafft es nicht, sich flexibel einer sich wirklich auch dynamisch verändernden Kriegssituation anzupassen. Und da ist die ukrainische Armee kleiner, aber sehr viel flexibler aufgestellt.
Es ist ja auch ein Konflikt zweier sehr unterschiedlicher Staatsführer und Systeme, die wir da sehen. Auf der einen Seite Putin, wie so ein einsamer alter Fürst in seinem Fürstentum, der ganz alleine an gefühlt kilometerlangen Tischen sitzt. Ab und zu sitzt mal jemand gegenüber, der glaubt, er hätte was bewirkt, aber am Ende doch hoffnungslos wieder nach Hause fährt. Er scheint fernab vom Geschehen, äußert sich selten und wenn dann in staatstragenden verschwörungstheoretischen Reden. Auf der anderen Seite Zelensky, der seine Ukrainerinnen und Ukrainer jeden Tag aus dem Bunker oder aus zerbombten Städten via Social Media zuspricht, sehr nahbar, sehr involviert, verletzlich, häufig im T-Shirt. Können wir an diesen beiden Persönlichkeiten auch stellvertretend den Unterschied zwischen Demokratie und autoritären Regimen heute ablesen?
Ja, auf jeden Fall. Nun wird auch um Zelensky herum ein engerer Kreis an Beratern besonders aktiv sein in diesen Kriegszeiten. Aber in der Tat halte ich diese Gegenüberstellung verschiedener Modelle von Staat und Politik als sehr entscheidend, auch für den eigentlichen Krieg. Und dann sehen wir es auch nochmal, die Kriegsdynamik beeinflussen. Und in Russland ist eben über Jahre, Jahrzehnte inzwischen ein immer autoritäreres System aufgebaut worden, das sehr personalisiert, sehr zentralisiert ist. Und wir können kaum sehen, wer überhaupt die Eliten um Putin herum sind, die ihn beeinflussen können. Und auf der anderen Seite ist die Ukraine seit vielen Jahren nicht immer geradlinig, aber doch kontinuierlich eine Demokratie geworden mit ganz anderen Vorstellungen, Entscheidungsprozessen und eben auch gesellschaftlichen Erwartungen.
Was hat Sie am Krieg in der Ukraine bisher am meisten überrascht? Oder sind Sie so sehr Fachfrau, dass Sie sagen, mich überrascht da eigentlich gar nichts, ich habe das kommen sehen und jetzt läuft es halt so, wie ich es immer geahnt habe?
Nein, ich glaube, man muss da auch ehrlich sein. Also ich beschäftige mich wirklich schon lange mit der Ukraine und auch mit Russland und auch gesellschaftlichen, politischen Trends. Und ich finde es zu einfach. Heute hören wir viele Leute, die sagen, das war schon immer klar, dass es zu diesem groß angelegten Angriffskrieg kommen wird. Und das ist zu einfach. Und diese Punkte werden häufig von Leuten bemüht, die sich vorher nicht lange mit Russland oder Ukraine beschäftigt haben. Ich glaube, dieses Ausmaß, das überrascht und es überrascht, also nicht nur mich, ich glaube auch viele Geheimdienste und Verteidigungsministerien im Westen, wie schwach und unorganisiert die russischen Truppen doch wirken im Feld. Man hat offensichtlich die Ukraine völlig unterschätzt und auch falsch eingeschätzt mit dieser Erwartung, dass nach mehreren Tagen alles vorbei sein würde. Und das ist wirklich in der Ukraine Menschen gibt, die auf die russischen Truppen warten und sie begrüßen. Also das hat mich überrascht, dass man im Nachbarland doch die Entwicklungen in der Ukraine so sehr verkennt. Mich hat weniger überrascht, dass man im Westen, auch in Deutschland, eigentlich sehr wenig über die Ukraine wusste. Das ist leider so. Deshalb ist eigentlich nicht so überraschend und auch für mich nicht überraschend, dass die Ukraine als Staat und als Nation schon viel geeinter war, als man denken mag und deshalb auch solchen Widerstand leistet. Aber dass man das in Moskau so unterschätzt hat, das finde ich sehr schwer vorstellbar.
Wenn wir uns die Reaktionen der westlichen Staaten auf den Krieg angucken, wir sehen ein Vorpreschen der USA und der östlichen EU-Staaten, Kriegsgeräte zu liefern und auch Sanktionen zu beschließen. Deutschland dagegen wird als Zauderer und Zögerer wahrgenommen. Würden Sie das auch so sehen? Würden Sie den Eindruck teilen?
Gemessen an Deutschlands Geschichte und auch der daraus abgeleiteten Positionen, was militärische Unterstützung an Kriegspartner angeht, hat eigentlich ein schneller Umlernprozess in Deutschland, in der Politik und Gesellschaft seit Februar stattgefunden. Aber für die Ukraine kommt das natürlich gefühlt immer zu spät und zu zögerlich. Und die derzeitige, auch komplexe Regierung führt dann auch noch dazu, dass es schwieriger ist, wirklich zu einer geeinten Position zu kommen. Ich habe die Kommunikation der Regierung als häufig etwas zu zögerlich wahrgenommen. Auch sind Waffenlieferungen hätten meiner Ansicht nach schneller erfolgen können in der Umsetzung. Aber ich glaube, es ist auch nicht fair zu sagen, dass Deutschland nicht seinen Beitrag leistet. Und es wird geliefert. Auch gerade in diesen Tagen kommen jetzt die großen, das erste Luftabwehrsystem in der Ukraine an. Das heißt, Deutschland leistet seinen Beitrag. Aber vor allem in der Kommunikation und in der Umsetzung herum hätte es zum Teil schneller gehen können.
Was kann und sollte denn Deutschland dann jetzt in der aktuellen Situation, auch mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate, tun? Was können wir jetzt besser machen?
Also zum einen ist das Begriffe wie Deutschland kann nichts im Alleingang machen, eben nicht weiter zu bemühen, sondern einfach ganz klar herauszustellen, dass Deutschland ja nicht im Alleingang agiert und dass es eben deshalb aber trotzdem auch die Initiative ergreifen muss, dass es auch erwartet wird von Deutschland, eben gemeinsam mit anderen eine kontinuierliche, immer wieder eine neue Abwägung zu treffen, was möglich ist, was gebraucht wird und damit zu signalisieren, dass man die Ukraine militärisch, aber auch finanziell langfristig und längerfristig unterstützen muss. Und dann geht die Kommunikation auch nach innen. Also wo wir uns jetzt den Wintermonaten nähern, muss auch immer wieder kommuniziert werden, worum es hier geht. Das ist kein Krieg, der sehr weit entfernt von uns ausgefochten wird und wir tragen die Kosten. Und wenn die Kosten für jeden Einzelnen bei uns eben jetzt sehr spürbar werden, ist es noch wichtiger, auch uns immer wieder daran zu erinnern, worum es in diesem Krieg geht und warum auch Deutschland und dann auch die deutsche Bevölkerung auch einen Beitrag dazu zahlt, sozusagen.
Gucken wir zum Schluss nochmal nach vorne in die Zukunft. Wie könnte der Krieg enden und wie könnte ein Friedensvertrag aussehen? Und wie kann unsere zukünftige Beziehung zu Russland aussehen? Das ist ja die große Frage. Was bleibt nach diesem riesigen wirtschaftlichen und politischen Scherbenhaufen? Viele sagen, Russland wird auf Dauer lange Zeit ja komplett isoliert sein.
Ja, Russland ist momentan international eben nicht oder noch nicht komplett isoliert, aber natürlich die Beziehungen zum Westen sind auf lange Zeit davon beeinflusst. Und es ist meiner Ansicht nach viel zu früh, darüber nachzudenken, wann das Sanktionsregime wieder aufgehoben würde oder sich Beziehungen normalisieren können. Das können sie meiner Ansicht nach auf lange Zeit nicht. Dass man dann in globalen Fragen irgendwann auch wieder mit Russland reden muss, das ist ganz klar. Aber die Sanktionen, die werden Bestand haben müssen, wenn man sie glaubwürdig weiter umsetzen will und das auch so kommunizieren will. Wie ein wirklicher Frieden aussehen kann, das ist leider momentan völlig unklar. Die Ukraine hat in den ersten Kriegstagen eigentlich sehr viel auf den Tisch gelegt und versucht zu verhandeln. Das ist nirgends angekommen in Russland. Das hat man vom Tisch gefegt. Und in der Zwischenzeit ist zu viel passiert, wenn wir an die Kriegsverbrechen denken. Die Ukraine ist momentan nicht an einem Punkt, wo sie verhandeln kann. Sie setzt jetzt auf die Rückeroberung von Gebieten. Und das muss so schnell wie möglich geschehen, auch vor dem Winter. Da wird es eher, glaube ich, so einen Stellungskrieg geben. Und dann gehen wir ins neue Jahr. Dann ist die Frage, ob sich Russland bis dahin auch neu aufstellen und neu finden kann. Also wir haben hier mit einem Krieg zu tun, der wird noch viele Monate, vielleicht sogar Jahre gehen. Vielleicht wird er durch verschiedene Zyklen gehen. Und man muss im Hintergrund natürlich auf verschiedenen Ebenen zwischen der Ukraine und Russland, funktioniert das momentan nicht, aber zum Beispiel zwischen USA und Russland gibt es auf verschiedenen Ebenen Gespräche. Es wird auch weiter aus der EU, auch aus Deutschland Versuche geben, immer wieder zu versuchen, zu verstehen, verändert sich auf der russischen Seite etwas und gibt es Anknüpfungspunkte für weitergehende Diplomatie. Aber leider sind wir an so einem Punkt noch nicht angekommen und jetzt kann man keinen Waffenstillstand und einen Frieden verhandeln, der hätte nur das Ergebnis, dass es eine Pause gäbe und Russland sich neu aufstellen kann.
Das sagt die Ukraine-Expertin Gwendolyn Sasse, wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und Ihre Zeit und einen angenehmen Tag. Viel Erfolg mit dem Buch.
Dankeschön.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Hoss Cartwright, Figur aus Bonanza. Die besten Früchte sind nicht die, die runterfallen, sondern die, nach denen du greifen musst.
Ende der Denkpause.
Das war Wach und Wichtig am Donnerstag. Morgen hören wir uns wieder. Habt einen schönen Tag und bis morgen.
Wach und Wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.